Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Alexander Thiele, Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht und Experte für Demokratie, Grundgesetz und Rechtspopulismus. Wie gefährdet ist unsere Demokratie in Deutschland wirklich? Ist die AfD einfach eine normale Partei im politischen Wettbewerb oder steckt dahinter eine viel größere Gefahr für unseren demokratischen Verfassungsstaat? In dieser Episode sprechen wir darüber, warum viele Menschen zwar Demokratie grundsätzlich gut finden, aber trotzdem das Vertrauen irgendwie in die Zukunft verlieren. Es geht um Rechtspopulismus, politische Frustration, Verantwortung der Wähler, das Grundversprechen unseres Grundgesetzes und die Frage, was kann jeder Einzelne von uns tun, damit Demokratie eben nicht mehr nur ein Wort bleibt, das vielleicht irgendwann der Vergangenheit angehört. Und jetzt ist hier für dich Alexander Thiele. Alexander, schön, dass du da bist. Wie sehr ist unsere Demokratie denn in Gefahr?
Ach, Luca, das ist schön, dass du gleich mit so einer einfachen Frage anfängst. Das ist nämlich tatsächlich schon ein großes Problem, überhaupt erstmal zu klären, was eigentlich Gefahr für eine Demokratie ist. Ich glaube, relativ klar ist, dass eine Demokratie nicht deswegen in Gefahr gerät, weil ich persönlich mit der Entwicklung bestimmter Politiken unzufrieden bin oder ähnliches oder weil ich finde, dass die Politik irgendwie anders hätte handeln müssen. Und das gehört einfach zu einer normalen demokratischen Ordnung dazu, sondern die Gefahr für die Demokratie beginnt eben erst sehr viel später, wenn nämlich die Entwicklung nicht nur Politiken betrifft, die völlig in Ordnung sind, auch wenn sie mir nicht gefallen, sondern wenn sie das demokratische Grundversprechen unterhöhlen, wenn also die Grundstrukturen des demokratischen Verfassungsstaats, auf denen alle Politiken ruhen, wenn die unterhöhlt werden. Und da kann man zumindest sagen, dass wir gewisse Tendenzen weltweit sehen, dass demokratische Ordnungen da unter Druck geraten. Die deutsche Demokratie steht aber insgesamt noch ganz gut da, würde ich sagen.
Steht noch ganz gut da, meinst du? Aber wir haben ja trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die nächste Wahl, die irgendwie ansteht, im September in Sachsen-Anhalt schauen, eine Partei, die sehr weit am rechten Rand ist, die mit Abstand die größten Chancen hat, also mit Abstand am nächsten an die fast 50% mittlerweile fast rankommt. Kann man da noch sagen, dass unsere Demokratie relativ gut dasteht?
Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass sie gerade völlig in Ordnung wäre und nicht angeschlagen. Aber im Vergleich jetzt, wenn wir in andere Staaten blicken, die USA, auch Großbritannien übrigens, Polen, Ungarn, Indien, also im Vergleich der demokratischen Verfassungsstaaten, auch Frankreich beispielsweise, stehen wir, glaube ich, insgesamt noch ganz gut da. Das heißt aber gerade nicht, dass wir keine Probleme hätten. Und in der Tat, in Sachsen-Anhalt haben wir mit der AfD eine Partei, die deutlich ja die Wahlumfragen anführt. Das ist ja nicht irgendwie knapp oder in irgendeiner Form fraglich, ob sie wirklich stärkste Kraft wird eigentlich. Das Einzige, was uns noch umtreibt, ist die Frage, wird sie möglicherweise alleinige stärkste Kraft, also kriegt sie die absolute Mehrheit oder nicht? Das ist im Grunde eher die Frage. Also wir haben dort eine Partei, die dort wirklich reüssiert, die in ihrem Kern die demokratische Ordnung unterhöhlen will und deswegen hat die demokratische Ordnung insgesamt auch ein Problem, das sie beheben muss. Denn es stellt sich ja die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass immer mehr Leute bereit sind, eine Partei zu wählen, die von den meisten Verfassungsschutzämtern, in Sachsen-Anhalt in jedem Fall, als gesichert rechtsextrem angesehen wird. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass die Menschen sich in großer Zahl von den etablierten demokratischen Parteien, aber auch von den etablierten demokratischen Institutionen ein Stück weit abwenden und so ein Stück weit eine, ich sag mal, Zerstörungslust auch verspüren, es denen da oben mal so richtig zu zeigen und mal die richtigen Macher an die Schalthebel lassen zu kommen.
Woran liegt's denn?
Ja, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, jetzt mal abstrakt gesprochen. Und die eine Möglichkeit ist die frustrierende oder die vielleicht auch fatalistische. Das wäre nämlich, dass tatsächlich große Teile der Bevölkerung keinen Bock mehr auf Demokratie haben, Punkt. Also einfach sagen, wir sind ab jetzt irgendwie gegen Demokratie. Wir finden autoritäres System irgendwie viel besser. Wir haben keinen Bock mehr auf diese blöden Menschenwürde-Weicheier, die ständig irgendwie humanistisch durch die Gegend tapseln und irgendwie nett zu allen sind. Wir wollen jetzt mal den starken Führer haben und alles andere ist uns egal. Wenn das so wäre und wenn diese Menschen dementsprechend auch wirklich keinen Bock mehr auf Demokratie hätten, dann hätten wir, glaube ich, das größte Problem, was man sich vorstellen kann. Denn eine Demokratie ohne Demokraten, das hat Weimar gezeigt, funktioniert einfach von vornherein schon mal nicht und hat keine Zukunft. Das ist die eine Erklärungsmöglichkeit. Die andere Erklärungsmöglichkeit ist im Grunde ein bisschen hoffnungsvoller. Nämlich anzunehmen, dass alle jetzt plötzlich undemokratisch werden und keinen Bock mehr auf Demokratie haben, ist eigentlich nicht ganz überzeugend, würde ich sagen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann es eigentlich nur mit der aktuellen, ich sag mal neudeutsch, Performance der bestehenden demokratischen Ordnung zusammenhängen, dass Leute einfach in großem Maße der demokratischen Ordnung, so wie sie aktuell funktioniert, nicht mehr zutraut, ihre Probleme, ihr Leben für die nächsten Jahre signifikant zu verbessern. Und das heißt, dann wäre die AfD, dann wäre auch der rechtspopulistische Moment insgesamt in der ganzen Welt ein Anzeichen für Legitimitätsdefizite der demokratischen Ordnung, mit der Konsequenz, dass wir, wenn das die Antwort ist, uns vor allen Dingen um diese Legitimitätsdefizite kümmern müssten und uns weniger an den Rechtspopulisten abarbeiten sollten. Und selbst wenn das nicht die Erklärung sein sollte, ist es die einzige Erklärung, die uns wirklich ehrlich retten kann. Denn wenn es, wie gesagt, einfach sowieso vorbei ist, weil die Leute keinen Bock mehr auf Demokratie haben, dann können wir die Flinte auch ins Korn werfen. Ne? Also dann ist im Grunde eigentlich die Demokratie nicht mehr zu halten auf lange Sicht.
Ja, macht natürlich Sinn. Ich meine, wenn die Leute nicht mehr hinter der Rechts- und Staatsform stehen, dann macht es auch keinen Sinn mehr, die aufrechtzuerhalten. Ne? Aber gibt es dazu, blöde Frage, weißt du von irgendwelchen Umfragen, Erhebungen oder Co., wie die Leute generell zur Demokratie stehen?
Ja, tatsächlich gibt es da immer sehr, sehr viele Umfragen. Also man sieht, dass der immer noch sehr, sehr große Teile, also der ganz, ganz überwiegende Teil, sehr viel größer, als man vielleicht vermuten würde, die Demokratie immer noch befürwortet. Was eben nicht befürwortet wird, ist die Art und Weise, wie sie aktuell agiert und was die Menschen aktuell von ihr erwarten, beziehungsweise was sie von ihr erwarten würden, wenn sie denn funktionierte. Das fällt so ein Stück weit auseinander. Was aber bemerkenswert ist, sind tatsächlich Studien aus Anfang des Jahres, dass viele ihre persönliche Zukunft gar nicht so fürchterlich sehen, aber die Zukunft des Landes als außerordentlich schlecht einschätzen. Also die pessimistische Entwicklungsprognose nimmt zu in demokratischen Ordnungen. Ja? Teilweise mit Leuten 50-60%, die tatsächlich sagen, das wird nichts mehr mit meinem Land so ungefähr. Ja? Und Optimisten gibt es dann teilweise nur im einstelligen Bereich, also oder im niedrig zweistelligen Bereich. Und das ist eine große Gefahr, weil natürlich es nicht nur auf den Status quo, wie ist es heute, ankommt, sondern vor allen Dingen, wie sehen die Menschen, wie sieht die Bevölkerung eigentlich die Zukunft? Sieht sie da eine positive Zukunft oder nicht? Ist da etwas, was in der Zukunft sich verbessern wird? Gehe ich davon aus, dass ich meinen Wohlstand halten kann, dass meinen Kindern vielleicht sogar besser geht? Die Idee, die man ja eigentlich seit der Nachkriegszeit eigentlich vor sich herträgt, als Zukunftsvision, die man teilt. Es wird uns zukünftig besser gehen. Und da sieht man in westlichen demokratischen Ordnungen, dass das eben nur noch ein kleiner Teil ist oder ein immer kleiner werdender Teil, während das zum Beispiel in China die ganz große Mehrheit ist. Nun muss man vorsichtig sein mit Umfragen in China, das ist klar. Aber trotzdem ist eine gewisse Tendenz da schon erkennbar. Uns geht die Zukunft verloren. Und das frustriert und das führt dazu, wenn das einige Leute sagen, na, wenn dieses System mir auch keine gute Zukunft bauen kann, dann kann ich es auch kaputt machen.
Was ich so faszinierend oder vielleicht auch ein bisschen komisch finde, ist, dass ja nur die Zukunft des Landes verloren geht. Seine eigene Zukunft persönlich, sagt man ja, wie du jetzt gesagt hast in den Umfragen, die sehe ich gar nicht so schwarz, die sehe ich eigentlich ganz gut. Aber das würde ja, würde ja übersetzt irgendwie bedeuten, vielleicht denken die Leute eher an eine eigene Zukunft, vielleicht nicht mehr in Deutschland, weil wenn es dem Land schlecht geht, dann wird es mir vielleicht auch nicht so gut gehen,
Weiß ich nicht, vielleicht geht es da auch um unterschiedliche Zukunftshorizonte. Ne? Also man kann, wenn man jetzt 60, 65 ist, durchaus sagen, also mein Leben wird noch wunderbar weitergehen, aber ein Glück, in Anführungsstrichen, muss ich das, was hier demnächst passieren wird, nicht mehr wirklich miterleben. Und das betrifft ja viele, auch, die so Mitte, ich sag mal so 50, 60 sind, die glauben wahrscheinlich jetzt nicht, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre quasi ihr Leben zusammenbricht, aber die sehen eben keine positive Entwicklung mehr insgesamt. Zum Beispiel auch für ihre Kinder oder ihre Enkelkinder. Ne? Also das muss man ja auch nochmal unterscheiden bei dieser Frage. Also ich glaube schon, dass das vielleicht erklärbar wird durch unterschiedliche Horizonte, auf die man blickt. Dass es aber eine insgesamt problematische Entwicklung ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Man hat ein Stück weit eben die Hoffnung auf dieses System aufgegeben und sieht deswegen auch keinen wirklichen Grund mehr, es zu stützen oder sich gar noch dafür einzusetzen und dagegen etwas zu tun, dass es vielleicht demnächst unterhöhlt wird. Ne, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich kann ja aktiv an der Überwindung arbeiten. Das machen die meisten, glaube ich, nicht. Aber viele sind einfach indifferent und sagen, na gut, mit der Demokratie, so wie sie aktuell ist, wird es auch nicht besser. Dann kommt irgendwer anders und macht irgendwas anders. Ist mir auch egal, so ungefähr. Und das ist eine große Gefahr für eine demokratische Ordnung, wenn sie angegriffen wird, dass man diese Indifferenz hat, diese Egalhaltung.
Ist doch egal,
Genau, demokratische Ordnung und die Freiheiten erhalten sich eben nicht von selbst. Die setzen eine gewisse kritische Masse an, dann am Ende auch Verteidigern dieser Ordnung voraus und Leuten, die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn es die nicht gibt, wird es für die vielleicht dann geringere Zahl an wirklichen Aktivisten, die sich dafür einsetzen, sehr, sehr schwer.
Meinst du denn, dass es uns einfach zu gut ging in den letzten Jahrzehnten in Deutschland? Weil wenn ich mir die Regierungen anschaue, dann denke ich mir, die aktuelle Regierung macht da jetzt nicht so viel anders als die vielen Regierungen davor. Mhm. Aber jetzt ist auf einmal alles Kacke.
Ja und nein. Also natürlich ist das ein bekanntes Phänomen, von dem wir uns alle nicht freimachen können. Man gewöhnt sich an einen gewissen Wohlstand, eine gewisse Lebensbedingung und nimmt die für selbstverständlich und beschwert sich bei jeder Kleinigkeit. Das können ja gerade die Deutschen außerordentlich gut. Das gehört aber auch zum Charakter der Deutschen. Vielleicht, das will ich gar nicht abstellen wollen. Das ist ja irgendwie auch ganz sympathisch, dieses Meckervolk so ein bisschen. Das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, die wir international genießen, an der wir vielleicht auch als Unique Selling Point festhalten sollten. Na, das sind halt die Deutschen.
Und schön ausgedrückt.
Da ist ja auch was Gutes rausgekommen. Ne? Also man kann ja sagen, wir haben immer viel gemeckert, aber wir stehen ja immer noch, wie du ja richtigerweise sagst, als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt jetzt vergleichsweise gut da. So eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung, klar, die gibt's immer. Und ja, in manchen Fällen sage ich auch meinen Studierenden immer wieder, Leute, bevor ihr jetzt alles hier in Bausch und Bogen zerschlagt und schlecht redet, macht mal den Vergleich mit anderen demokratischen Staaten. Natürlich jetzt, man muss sich jetzt nicht unbedingt mit Staaten, die kurz vorm Failed-State-Status stehen, irgendwie vergleichen, das ist klar. Aber auch in anderen demokratischen Staaten, wie den USA, ist das Leben gerade ein anderes als hier. Also insofern sollte man nicht alles schlecht reden. Trotzdem, Luca, ist es, glaube ich, zu einfach, die Frustration, die in vielen Bevölkerungsteilen besteht, einfach wegzuwischen mit dem Argument, jetzt reiß dich zusammen, ist doch toll hier. Sondern ich glaube, wir sollten das schon ernst nehmen. Und wenn wir das tun, dann stellen wir durchaus ja fest, dass in den letzten 20, 30 Jahren sich gewisse Veränderungen ergeben haben. Wir haben eben tatsächlich kein Wirtschaftsmodell mehr, das uns den Wohlstand irgendwie auch in die Zukunft garantiert. Wir tapsen da so ein bisschen im Dunkeln gerade. Gerade das deutsche Wirtschaftsmodell ist von den geopolitischen Veränderungen und auch von den Entwicklungsveränderungen anderer Wirtschaften, Stichwort China, Stichwort Indien, in massiver Weise ja betroffen. In diesen Wochen und Monaten haben wir fast täglich die Hiobsbotschaften der Autoindustrie, die uns um die Ohren geschlagen werden, wo wir nicht davon reden, dass ein paar hundert Jobs abgeschafft werden, sondern wir reden von Zehntausenden oder Hunderttausenden Jobs, von denen die Autoindustrie jetzt schon sagt, dass sie wegfallen. Also das sind nicht mal nur so düstere Prognosen von außen, sondern das ist die Industrie selbst, die das schon sagt. Vielleicht ist es sogar noch viel schlimmer. Das heißt, unser Wirtschaftsmodell ist nicht mehr zukunftsfähig und das spüren gerade sehr viele. Und die Politik ist da noch nicht so richtig angekommen, weil sie immer noch versucht, an diesem alten Modell festzuhalten. Ich nenne das in meinem Buch Gegenwartsverlängerung. Man versucht irgendwie alles so zu halten, wie es ist. Es war doch so schön die letzten 20 Jahre, warum hört das jetzt auf? Also diese, wenn man so will, nachvollziehbare Angst vor großen und notwendigen Veränderungen. Hinzu kommt natürlich die geopolitische Situation, nicht nur die wirtschaftliche, sondern die geopolitische Situation hat ein Stück weit den gleichen Status erreicht. Auch da herrscht zunehmend eher Anarchie als Regelhaftigkeit. Und auf all das raufgepropft kommt jetzt auch noch der Klimawandel, den wir diesen Sommer ja besonders spüren, wo wir ja Temperaturen haben, die wir sonst eigentlich nur aus Südfrankreich im Urlaub kannten für 2 Wochen oder so. Und dann sind wir wieder zurück ins kühle Deutschland. Also es kommt jetzt doch relativ viel zusammen, gepaart mit der Tatsache, dass wir die Auswirkung einer Politik spüren jetzt, die darauf wirklich jahrzehntelang nicht rechtzeitig reagiert hat. Und da meine ich jetzt insbesondere natürlich die Infrastruktur. Wir haben Mitte der 10er Jahre die schwarze Null gefeiert. Wolfgang Schäuble wurde verabschiedet aus dem Finanzministerium von seinen Mitarbeitern, die dann eine schwarze Null selbst gebildet haben und das irgendwie ganz toll dargestellt haben, wie super doch diese tolle Zeit war, dass wir da irgendwie Überschüsse gefahren sind. Und jetzt merken wir ja, gut, wenn man aber 30 Jahre nichts bis wenig in die Infrastruktur investiert, fallen plötzlich Brücken im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Das ist ja passiert. Es ist eine Brücke in Deutschland eingestürzt. Im drittreichsten Land der Welt. Die Bahn ist tatsächlich, ich sag mal vorsichtig, verbesserungswürdig. Ob sie verbesserungsfähig ist, werden wir jetzt sehen. Wir haben in dieser Legislatur ja schon den nächsten Verkehrsminister jetzt bekommen. Also wir werden mal sehen, was da jetzt passiert. Das Problem ist aber, dass natürlich, und das frustriert, eine solche nicht weitblickende Politik für mehrere Jahrzehnte auch dazu führt, dass wir jetzt, selbst wenn wir den Weitblick jetzt annehmen, wir die nächsten Jahrzehnte damit leben müssen, dass das defizitär bleibt und wir 15 bis 20 Jahre brauchen mindestens, um diese Infrastrukturdefizite wieder zu beheben und das auch noch alles gleichzeitig. Einschließlich Transformation, einschließlich Geopolitik, einschließlich Wirtschaft. Das heißt, die Einschläge sind einfach jetzt kumulativ so groß und so vielfältig, dass wir schon, glaube ich, eine gewisse Frustration auch nachvollziehen können und sollten.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten, aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Ja, ich sehe es immer, gerade das, was du mit der Infrastruktur ansprichst, das sehe ich zum Beispiel hier in Nürnberg immer sehr gut. Baustellenhauptstadt Deutschlands seit 2 Jahren.
Was ich vorher hätte gedacht, es wäre Berlin, aber gut, wir geben die Trophäe gern weiter. Ja.
Mhm. Ja, gern. Also wir haben sie uns geschnappt, Baustellenhauptstadt Deutschlands. Und man sieht es auch jeden Tag, wenn man hier mit öffentlichen oder auch Auto, Fahrrad irgendwas unterwegs ist.
Ja, aber das ist eben das große Problem, ne, Luca? Ja. Dass das eben alles gleichzeitig jetzt passiert. Weil eben, wenn ich 30 Jahre nichts investiere, und zwar nirgendwo, dann geht auch alles gleichzeitig kaputt. Das ist das Problem. Und jetzt, das passiert genau jetzt. Jetzt geht plötzlich jede Straße kaputt, jede Brücke ist sanierungsbedürftig, jede Schule hat kaputte Klos. Und dann wird es natürlich finanziell auch eine wahnsinnige Belastung, die man sich vorher hätte aufteilen können über die Jahre, ne? Indem man das halbwegs vernünftig kontinuierlich macht. Stattdessen haben wir uns eben zurückgelehnt, und das ist sicherlich auch eines der großen Versäumnisse von Angela Merkel gewesen, klar.
Genau, und das ist eben auch was ich meine, in Nürnberg gab es nämlich einen Regierungswechsel in den letzten Jahren, also von einer roten Regierung oder roter OB zu jetzt einem schwarzen OB, und der macht halt jetzt diese ganzen Baustellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Partei schlechter ist als die andere.
Ja, aber der kriegt andere jetzt Städte,
andere Städte, andere Verteilung, ne, andere Umordnung. Ja. Aber der kriegt halt jetzt den ganzen Shitstorm ab. So dieses, warum haben wir denn hier schon wieder Baustellen? Alles ist voll. Aber er sagt halt auch,
wir haben das immer wieder erlebt, auch im positiven Sinne. Frau Angela Merkel war natürlich die große Profiteurin der Hartz IV und der Agenda-Reformen. Die haben Gerhard Schröder damals aus dem Amt gejagt. Heute wird er für diese Reformen großteils gelobt. Man kann darüber streiten, über diese Reformen. Aber er wird großteils jetzt von allen Parteien als der letzte große Reformer gelobt. Und da müssen sich eben, und das ist ein großer Teil auch dessen, was ich in der Vorlesung auch immer sage, da müssen sich auch die Wählerinnen und Wähler an die eigene Nase fassen. Denn was hat Schröder sofort bekommen? Die Packung an der Wahlurne, als er diese Reform eingeleitet hat. Profitiert hat davon dann Angela Merkel 2007, 2008, als diese Reformen wirklich griffen. obwohl sie die weder initiiert noch fundamental unterstützt hätte. Und sie hat dann selbst aber jahrelang wenig gemacht, was große Reformen angeht, bis nichts. Und jetzt, wo alles kaputt ist, ist sie aber schon wieder weg. Und der Erste, der davon dann sozusagen negativ getroffen war, war Olaf Scholz. Und jetzt kriegt es auch Friedrich Merz zu spüren. Und da ist es aber zu einfach, den Finger zur Politik zu recken und zu sagen, ihr kriegt das alles nicht hin oder ihr denkt nicht langfristig, gerade bei Angela Merkel. Denn sobald jemand langfristig denkt, wie Gerhard Schröder damals, kriegt das ja von uns sofort um die Ohren geschlagen als Wähler und Wählerin. Also wir verlangen von der Politik ständig, dass sie nicht in Legislaturperioden denkt. Ja, und unterstellen ihnen schlechte Motive, weil sie ja nur an die nächste Wahl denken und vergessen dabei, dass wir es doch sind, die Wahl ausführen. Also wir sind doch die, die diese Wahl dann machen und wir hätten doch die Möglichkeit zu sagen, ey, ich gutiere, dass du das jetzt langfristig machst. Super, ich merke auch, dass ich jetzt erstmal eine Zumutung bekomme, aber das finde ich richtig, also wähle ich dich neu. Genau das passiert aber auch nicht. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler sind schizophren und zeigen mit dem Finger aber immer nur auf die politische Ebene. Oder anders gewendet, in der Demokratie kriegt jedes Wahlvolk die Regierung, die es verdient, ne? Und da ist es mir immer zu leicht, quasi den schwarzen Peter nach oben zu verschieben.
Ja, definitiv. Ne? Das ist ja eins der Probleme, wo man sagt, das ist halt eine der Nachteile, die man hat als Demokratie, die nur alle 4 Jahre wählt oder die alle 4 Jahre wählt. Im Gegensatz zu Ländern, bei denen der Regierungschef Jahrzehnte im Amt ist und wirklich langfristig irgendwas machen kann und planen kann und umsetzen kann. Ne? Und klar, wie du sagst, Wähler sind vielleicht ein bisschen schizophren. Sicherlich auch medial ein bisschen bedingt. Ich meine, das darf man nicht ganz außen vor lassen. Nicht jeder hat Zeit, sich mit allen politischen Entwicklungen den ganzen Tag lang zu beschäftigen und zu schauen und vertraut einfach auf das, was halt vielleicht in dieser Schlagzeile drinsteht. Und absolut. Da muss man schon auch fairerweise sagen, auch die mediale Landschaft tut da ihr
aber
Übriges,
auch die mediale
einzuheizen.
Landschaft gehört natürlich zur Gesellschaft insgesamt. Ne? Also ich will nur sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir da haben. Und da setzen wir oder müssen wir eben in der politischen Bildung ansetzen. Und ich habe mich schon lange dafür ausgesprochen, ein Schulfach Demokratie einzuführen, wo wirklich Demokratie und die Besonderheiten der demokratischen Ordnung explizit gemacht werden. Auch das Streiten lernen gehört dazu, aber auch zu verstehen, wie demokratische Prozesse doch eben mittel- bis langfristig von dem abhängen, was die Wählerinnen und Wähler nach oben kommunizieren. Also warum will ein Merz oder tut sich ein Merz so schwer mit den Reformen? Weil er Angst hat, dass er abgewählt wird. Warum hat er Angst, dass er abgewählt wird? Weil wir als Wahlbevölkerung das Signal senden, die Erwartung, mit keinen Zumutungen konfrontiert zu werden. Und gleichzeitig spiegeln wir ihm aber auch, aber mach bitte Reformen. Ja, also wirklich nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das ist eine schizophrene Haltung, die natürlich dann auch ein Stück weit zu schizophrenen und seltsamen Handlungen auf der Politikebene führt. Ja, also wir können das schon wie so einem Spiegel sehen, dass wir offensichtlich die falschen Erwartungen dort setzen, wenn die Politik sich so seltsam verhält und einerseits irgendwie Merz ständig an der Gegenwart fesselt und sagt, nein, ihr könnt alle so weitermachen und das Gleiche gilt natürlich für Katharina Reiche mit ihrem tollen Heizungsgesetz, nein, ihr könnt natürlich Ölheizungen kaufen. Andererseits wissen sie aber auch, dass der Klimawandel da ist und es irgendwie zu heiß ist und sie müssen es aber irgendwie verstecken hinter der vermeintlichen Nicht-Veränderungsbedürftigkeit des alltäglichen Lebens, das wiederum merkt natürlich der Wähler, dass er da betuppt wird. Also das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch. Also es kann ja nicht irgendwie alles umgestellt werden, ohne dass sich's ändert. Also fühlt er sich dann veräppelt und wählt dann die AfD. Und in Wirklichkeit ist das aber ein Prozess, eine Schleife sozusagen, die ihren Ausgangspunkt schon bei den Wählerinnen und Wählern findet. Und da wird mir die Schuld allzu schnell dann auf die politische Ebene geschoben. Das wollte ich nur mal deutlich machen, dass wir schon verantwortlich sind für das, wer da oben wie handelt.
Ja, bevor wir jetzt auf Lösungsansätze gehen, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, noch eine Frage, weil viele ja auch sagen, gerade so die Rechtspopulisten oder AfD oder Co., die wollen ja die Demokratie gar nicht abschaffen. Ja. Also die wollen ja die Demokratie weiter haben, auch wenn sie mal an der Macht sind. Ist es so?
Naja, erstmal ist das natürlich ein Satz, den auch Kim Jong-un unterschreiben würde oder ich weiß nicht, den viele andere Autokraten natürlich von sich aus auch behaupten und vor allen Dingen nach außen das Label Demokratie ist ja insbesondere da vorhanden bei Staaten, die eben gerade nicht demokratisch sind. Also die Deutsche Demokratische Republik hieß eben auch deswegen so, weil sie es gerade nicht war. Das gleiche gilt für die Demokratische Republik Kongo und ähnliche Staaten. Also aufgepasst bei den Staaten, wo Demokratie im Titel vorkommt. Das sind dann meistens eher sozusagen Verblendungen für das, was dahinter steht. Insofern ist das natürlich klar, dass eine AfD jetzt nicht sich hinstellt und sagt, ich will die Demokratie abschaffen, weil dann wäre das Verbotsverfahren schneller da, als sie Björn Höcke sagen könnten. So, also aber das ist noch kein Merkmal. Die entscheidende Frage ist, was macht Demokratie eigentlich aus als absolut fundamentale Basis einer demokratischen Ordnung? Ich habe bei der ersten Frage schon gesagt, nicht, dass ich irgendwie mit einer Partei nicht einverstanden bin, weil die blöde Politik macht. Das kann es nicht sein, das ist die Idee von Demokratie sogar. Ja? Es ist übrigens auch nicht ein Problem für eine demokratische Ordnung und auch, übrigens auch nicht populistisch, wenn eine Partei immer einfache Lösungen propagiert. Ja, das wird ja gerne mal verwechselt in der Öffentlichkeit. Ja, also wenn jemand irgendwie was Plakatives sagt, du hast Nürnberg gesagt, da kommt doch ein gewisser Ministerpräsident, glaube ich, auch her, wenn mich nicht alles täuscht, dem wird ja gerne mal so eine populistische Aussage zugesprochen, dass er irgendwie vereinfacht oder bei Instagram irgendwas macht oder so. Das ist kein Populismus, das ist Vereinfachen. Und Vereinfachen ist notwendig in demokratischen Ordnungen. Du hast es angesprochen, nicht jeder hat von morgens bis abends Zeit, sich das Rentensystem durchzulesen und zu überlegen, wie die Reformen aussehen könnten. Nicht, weil er intellektuell dazu nicht in der Lage wäre, sondern weil wir eine Funktionsteilung haben. Wir wollen auch Leute haben, die Bäckereien betreiben, die Sparkassen betreiben, die Supermärkte betreiben. Und diese Leute haben andere Aufgaben als ein Politiker, der von morgens bis abends sich dazu Gedanken machen soll, wie das Land vorankommt. Das heißt, wir haben einfach eine Funktionsteilung, das typische Merkmal der Moderne. Und da ist es notwendig, dass die Politik, um alle mitzunehmen, auch ein Stück weit vereinfacht. Das machen alle Parteien und ist auch richtig so im Grundsatz. Ja? Ganz symptomatisch dafür steht natürlich Angela Merkel, die am Ende eine Wahl gewinnt mit dem Satz, sie kennen mich. Ja, also mehr Vereinfachung geht ja nun gar nicht. Ja? Aber das gab es schon immer. Ja? Wenn man sich die Wahlplakate anguckt und auch die Wahlprogramme, sind das eben keine Abhandlungen hochtechnischer und wissenschaftlicher Art. Das wird vereinfacht. Man kann immer sagen, mir ist das zu einfach, du machst das zu unterkomplex. Aber das ist ein graduelles Problem und kein strukturelles sozusagen. Das ist nicht etwas, was demokratische Ordnung nicht schon immer in sich trügen und auch in sich tragen müssen. Und deswegen ist Vereinfachen nicht populistisch. Populistisch ist auch nicht und problematisch für eine Demokratie, wenn man etwas fordert, was in der Verfassung aktuell noch nicht geregelt ist oder anders geregelt ist. Denn man kann die Verfassung ja ändern. Das ist ja die Idee. Seit der amerikanischen Revolution kennen wir dieses tolle Instrument der Verfassungsänderung. Das ist staatstheoretisch eine ganz tolle, wirklich innovative Idee, die wir ganz normal finden, aber können wir nochmal einen Podcast machen, Luca, die ist wirklich beeindruckend, diese Idee, wenn man drüber nachdenkt, dass die Spieler selbst die Spielregeln ändern können. Ja, das ist etwas, wovon Infantino wahrscheinlich für Fußball träumt, aber was noch nicht möglich ist. Ja, aber bei Verfassung geht das. Diese Änderung ist also möglich, dann muss ich aber auch etwas fordern können, was in der Verfassung noch nicht geregelt ist oder anders geregelt ist, damit es dann geändert werden kann. Ne? Das ist auch klar. Auch das ist also eigentlich kein Problem für eine demokratische Ordnung. Ein Problem für eine demokratische Ordnung entsteht erst dann, wenn das Grundversprechen jeder Demokratie angegriffen wird. Und das Grundversprechen jeder Demokratie ist, dass jeder Staatsbürger politisch gleich frei ist. Gleichheit und Freiheit aller Staatsbürgerinnen und Bürger in politischen Fragen ist das absolute sozusagen Minimum einer jeden demokratischen Ordnung. Das muss ich haben, sonst bin ich keine Demokratie. Wenn ich also klassische Einteilungen nach Alter, nach Reichtum, nach Ethnie, nach Religion mache, wenn ich das mache, dann bin ich keine demokratische Ordnung mehr. Sondern ab einem gewissen Alter, das sagt man, Mindestreife muss da sein, ab 18 sind alle gleich. Punkt. Politisch alle gleich gut oder gleich schlecht. Populistische Strömungen jetzt greifen genau dieses Grundprinzip an. Und deswegen sind sie ein Problem und deswegen sind sie nicht nur eine konservative Strömung, die man gut oder schlecht finden kann, sondern sie sind nicht konservativ, sondern verfassungsfeindlich. Weil ihre Einteilung in ein gutes und ein schlechtes Volk jede Form populistischer Strömung prägt. Es geht immer darum, dass es ein homogenes, normales, vernünftiges, sauberes, man denke an das Gegenteil, linksgrün versifft, ne, irgendwie dreckig und eklig, ja, Volk gibt, das im Grunde von einer Elite einerseits, aber auch von Volksfremden zugrunde gerichtet wird. Sie vergiften unser Blut, ist ein Satz des amerikanischen US-Präsidenten gewesen in Bezug auf Migranten. Ja? Also diese Einteilung, die am Anfang sanft beginnt, meist, indem man einfach ein bisschen differenziert und sagt, die da oben, ich habe schon gesagt, was ich von so einem Einwand halte, die da oben sind im Grunde wir, ne? Aber das prägt sie und wird dann immer stärker und führt zu einer Exklusionspolitik, die auf die Reinheit eines vermeintlich ethnisch-kulturellen Volkes abzielt. Das sehen wir auch bei der AfD, mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt, aber diese ganze Argumentation liegt der AfD zugrunde. Und man sieht das an dem Wahlslogan von 2017, ganz typisch, wenn man drüber nachdenkt, Deutschland, Punkt, aber normal. Es gibt ein sozusagen normales, normatives Leitbild. Und alles, was nicht normal ist, soll nicht sichtbar sein. Deswegen geht man gegen LGBTQ vor, deswegen findet man es fürchterlich, wenn da irgendwie komische Familienbilder propagiert werden, deswegen geht man gegen Migrantinnen und Migranten vor, weil die alle nicht, in Anführungsstrichen, normal sind. Deutschland aber normal. Bringt im Grunde alles auf den Punkt. Und leider muss man sagen, haben einige auch klar nicht verfassungsfeindliche Personen diese Einteilung allzu leicht hier und da übernommen. Also ich erinnere an die Stadtbilddebatte des Kanzlers Merz. Ich erinnere aber auch an seine Aussage noch bevor er Kanzler war, wo er dann sowas sagt wie Kreuzberg ist nicht Deutschland, Gillamoos ist Deutschland. Wo man dann im Grunde natürlich sofort assoziiert mit Kreuzberg, so migrantisch geprägt, irgendwie vielfältig, bunt. Und Gillamoos, da sitzen sie alle, ja, mit ihren, ich übertreibe jetzt bewusst auch, in ihren Trachten und in ihren Lederhosen und trinken Maß Bier. Und alle machen das gleich und grölen, übrigens nur Männer, so ungefähr. Ja, und das ist jetzt sozusagen das Deutschlandbild, was doch eigentlich das Richtige ist und so, ja. Und diese Unterhöhlung, die dann am Ende dazu führt, dass man auch die Staatsangehörigkeit, die man formal hat, nicht mehr zählt, sondern sagt, naja, du bist zwar deutsch, aber naja, du bist halt nur passdeutsch. Ja, und diese Debatten haben wir in der AfD ja vielfältig. Gerade der Chef der neuen Nachwuchsorganisation hat das in einem Interview nochmal bestätigt, dass es schon Sinn ergibt, zwischen Passdeutschen und kulturellen Deutschen so zu trennen und so. Man fragt sich ja, wofür denn? Wofür gibt das Sinn? Also was soll der Sinn denn sein, außer dann die zu unterscheiden und mit unterschiedlichen Rechten zu besetzen? Das ist etwas, was populistische Strömungen prägt, aus dem sie auch nicht herauskommen. Man kann ja sagen, AfD, lass das doch einfach. Dann vertritt eine ganze konservativen Position und vielleicht auch an der Grenze zur verfassungsfeindlichen Position. Aber lass doch diese Einteilung weg. Aber das können sie nicht. Das prägt sie. Das ist das, was sie prägt. Diese Einteilung in gut und schlecht, in Freund und Feind, in das andere, was es zu vernichten gilt langfristig. Das ist das Wesensmerkmal einer populistischen Partei und deswegen kann es das auch nicht ablegen und einfach wieder Friede, Freude, Eierkuchen machen und sagen, ich bin auch vielfältig. Das geht nicht. Ja, und das sieht man bei der AfD und die Radikalisierungsprozesse der letzten Jahre sind ja nicht nur am Personal ablesbar, sondern beispielsweise auch in den Wahlprogrammen. Wenn man eben sieht, dass Remigration 2024 damals im Januar, du erinnerst dich an dieses Potsdamer Treffen, ich will gar nicht auf den Inhalt jetzt eingehen, der ist ja hoch umstritten und egal, aber der Begriff Remigration war dann erstmal sozusagen wirklich verbrannt und stand für etwas, was selbst die AfD sich sozusagen nicht getraut hat zu sagen und wo sie dann selber versucht hat, einen Rückzieher zu machen und Björn Höcke hat dann in einem Fernsehauftritt bei der Wahl der Thüringer Landtagswahl dann gesagt, nein, Remigration, das meint ja die Rückkehr der Deutschen sozusagen nach Deutschland, das wollen wir und so, ja, also hat versucht, sich zu distanzieren. Ein Jahr später hält Alice Weidel im Wahlkampf zur Bundestagswahl eine Rede, wo sie sagt, und wenn das dann Remigration heißt, dann heißt es eben Remigration. Das Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt ist geprägt von diesem Remigrationsbegriff. Also diese Radikalisierung, bei der natürlich man immer drüber streiten kann, was heißt jetzt Remigration, aber was gemeint ist, weiß natürlich jeder. Ja, also natürlich, wenn die AfD von Remigration spricht, dann ist das mehrdeutig. Aber sie zwinkert allen zu und sagt, ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Und diese Radikalisierung kann die AfD deswegen auch als Partei nicht wirklich ablegen.
Wie, wenn wir die Lenker sind, wir sind ja die da oben, das hast du ja ausgeführt. Wie kommen wir jetzt da raus? Was können wir tun?
Naja, eins habe ich schon angedeutet, ne? Wir müssen, glaube ich, ein Stück weit auch aus unserer schizophrenen Haltung als Wahlbevölkerung raus. Ne? Also wenn wir schon wollen, dass die da langfristig agieren und sich mal Zeit nehmen und nicht auf die nächste Wahl schauen, dann dürfen wir nicht bei der nächsten Wahl sie dafür abstrafen, dass sie uns nicht lauter Wahlgeschenke präsentiert haben. Und wir dürfen nicht auf die reinfallen, die uns Wahlgeschenke versprechen in den nächsten 2 Jahren oder so, sondern müssen einfach uns mal überlegen, was eigentlich eine Demokratie kann und was sie nicht kann. Was, sie ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die man manchmal mit ihr verbindet. Im Gegenteil. Sie hat Schwächen. Eine demokratische Ordnung hat Schwächen. Ja, sie kann eben nicht so entscheiden, wie wir das in China kennen, wo das eben ganz schnell geht. Ne, da wird ein Transrapid eben in 3 Wochen gebaut oder ein Flughafen. Und alle gucken dann mal, oh, guckt euch das an, wie schnell die das machen. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn du auf dem Gelände des Flughafens wohnst, dann bist du halt auch schneller dein Haus weg, als du bis 3 zählen kannst. Ne? Und ja. Das sind halt Probleme oder das sind eben Eigenschaften, die wir, glaube ich, insgesamt nicht wollen, sondern wir haben eben eine Mischung. Wir haben eben genug Teilhabe, das geht von uns aus, wir werden gehört, der Staat ist nicht übergriffig und er leistet irgendwie einigermaßen gutes Leben. Und auch da muss ich nochmal sagen, die glücklichsten und wohlhabendsten Menschen leben ja auch weiterhin in demokratischen Ordnung. Ne? Das ist ja immer noch so. Also man guckt da immer hin und in diese autokratischen Systeme und denkt sich, oh, wie toll und so. Jetzt, ich übertreibe, ne? Also wenn man die Leistungsfähigkeit jetzt ansieht. Trotzdem sind wir als Wirtschaftsnation die drittstärkste der Welt, ne? Und die stärkste ist auch eine demokratische Ordnung mit den USA und so, ja. Also die meisten demokratischen Ordnungen stehen sehr viel besser da insgesamt als nicht-demokratische. Insofern muss man sich, glaube ich, auch wieder klar machen, was wir verlangen dürfen, was wir nicht verlangen dürfen. Und was eine leistungsfähige demokratische Ordnung ausmacht und wie wir zu ihrer Leistungsfähigkeit beitragen können. Und da gehört eben auch dazu, dass wir zum Beispiel lernen, was Kompromisse nichts Negatives sind. Das ist jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber das ist natürlich trotzdem wahnsinnig schwierig, das zu akzeptieren, dass man mit seiner eigenen Ansicht nicht durchdringt und dass man irgendwie, wenn man CDU gewählt hat, nicht CDU pur kriegt, wie das Lindemann damals gesagt hat, sondern man kriegt da was anderes. Aber das sollte man feiern, indem man sagt, ja, es werden immer alle mitgenommen. Und wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann ist es doch gut, dass wir von allem ein bisschen haben, damit wir nicht völlig falsch liegen, vielleicht mit einer Entscheidung, die getroffen wird. Ja? Aber das wird nicht mehr gefeiert, sondern es wird im Grunde als negativ wahrgenommen und führt dann dazu, dass man dann lieber die AfD wählt, die eben keine Kompromisse eingehen will und so. Ja, also vieles von dem, was da oben schiefläuft, ist eben mit unserem Verhalten schon zu verknüpfen.
Das heißt trotzdem, zu sagen, wirklich diese Schizophrenie ablegen hauptsächlich.
Ja, trotzdem, das heißt natürlich nicht, dass die Politik nicht auch Fehler macht. Ne? Dass die Politik nicht auch ungeschickt agiert in ihrer Kommunikation, darüber haben wir schon gesprochen, Stichwort Stadtbild und ähnliches, ja. Und insbesondere auch im Hinblick darauf, dass bestimmte Entwicklungen einfach wirklich ignoriert werden. Also die Vermögensverteilung ist in einer demokratischen Ordnung, ist in jeder Ordnung übrigens ein Problem, wenn sie gewisse Dimensionen übersteigt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das war schon immer so. Das ist der Ausgangspunkt der Französischen Revolution gewesen, ne? Die Vermögensverteilung. Und zu große Vermögensungleichheiten sind in der Geschichte der Welt bisher immer nur entweder durch Kriege ausgeglichen worden, das ist der große Gleichmacher Nummer 1, durch Revolutionen, das ist der Gleichmacher Nummer 2, durch Pandemien, Gleichmacher Nummer 3, oder durch Naturkatastrophen, Gleichmacher Nummer 4 ausgeglichen worden. Und das haben wir in Deutschland natürlich auch schmerzlich erfahren. 1949 war die Vermögensverteilung ziemlich ausgeglichen, bis auf ein paar Unternehmen, die mit fragwürdigen Vergangenheiten vielleicht überlebt haben. Aber in der Bevölkerung war die Vermögensverteilung, ich sag mal, sehr viel gleicher als heute, auch durch die Währungsreform. Und es hat sich einfach in den letzten 75 Jahren verändert und wir fokussieren uns aber trotzdem immer noch auf die Einkommenssteuer. Und haben aber große Leute oder große Zahl von Menschen mittlerweile viel größer als früher, die aber ihre Leistungsfähigkeit aus ihrem Vermögen selbst schöpft und deswegen der Einkommensteuer einfach nicht unterliegt. Und da muss man einfach sagen, na gut, wenn wir früher mit der Einkommensteuer 98% der Bevölkerung irgendwie halbwegs gleich besteuert haben und mittlerweile aber ein großer Teil gar nicht mehr drunter fällt, dann sind diese ganzen Debatten über wie wir die Einkommensteuer jetzt ausrichten und wie die ein Stück weit verfehlt, weil wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein großer Teil sein Vermögen eben nicht mehr über die Einkommensteuer macht. Und hält. Dann ist die Vermögensteuer keine Frage von Neid, sondern eine Frage von einfach gerechter Form von Besteuerung. Also, weil sich die Verhältnisse verändert haben. Ja, insofern hatten wir die Vermögensteuer im Grunde, die wir ja bis Mitte der 90er Jahre hatten, zu einem Zeitpunkt, wo wir sie vielleicht gar nicht ernsthaft gebraucht hätten. Und jetzt, wo sie ja eingefroren ist, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bräuchten wir sie eigentlich, weil eben große Teile sich der Finanzierung des Gemeinwesens schlichtweg entziehen. Also sie entziehen sich dem einfach. Ne? Und im wahrsten Sinne entziehen sie sich auch sonstiger Besteuerung häufig auf ihren Yachten. Ne? Muss man ganz, also die Yacht steht ja symptomatisch für sozusagen die Flexibilität der Rechtsordnung, die ich mir gerade mal so aussuche. Ja, ich bin heute Dubai, morgen bin ich Saint-Tropez, dann bin ich irgendwie, I don't know, ja, Monaco. So. Und das ist etwas, was aufstößt in Gesellschaften, was aber in Gesellschaften schon immer aufgestoßen ist. Auch das ist also nichts Neues. Ja, also die Bedeutung der Vermögensverteilung für ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wir haben, oder wir werden im Oktober eine zwei mündliche Verhandlungen haben des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Und dann, die wird, so wie sie da jetzt gerade ausgestaltet ist, nicht verfassungskonform sein, das kann man schon sehr sicher sagen. Das heißt, wir werden dann eine neue Debatte haben Anfang 27 über die Frage, wie diese Erbschaftssteuer eigentlich ausgestaltet sein sollte, die aktuell eben mit unglaublichen Steuerverschonungsregelungen, insbesondere bei großen Erbschaften, zu einem Ungerechtigkeitsgefühl beiträgt und zu Einnahmeverlusten, die der Staat dann anderweitig kompensieren muss. Und das ist einfach nicht geschickt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, von staatlicher Seite.
Was kann denn der Einzelne noch machen? Also klar, Reformen, das sind große Sachen, das dauert auch seine Zeit so ein bisschen. Mhm. Aber was kann der einzelne Bürger noch alles machen, Alexander?
Na, der Einzelne hat viele Möglichkeiten. Denn es geht auch darum, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen. Ne? Also dieses Narrativ von guten und schlechten Deutschen, das darf auf gar keinen Fall sich in irgendeiner Weise verfestigen. Und das beginnt ja schon bei solchen Slogans. Ich habe es gesagt, Deutschland aber normal oder Gelamos ist Deutschland, Kreuzberg ist nicht Deutschland und so. Da müssen wir einfach dann widersprechen. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese wirklich demokratiefeindliche Unterteilung nicht in unser Leben hineinlassen und sie zur Normalität werden lassen. Das heißt dann eben auch, dass wir auf Familienfeiern, wo der seltsame Onkel irgendwie komische Sachen sagt, dann auch mal widersprechen müssen. Oder wenn uns da was auffällt. Wir müssen wieder anfangen zu verstehen, warum demokratische Ordnung dieses Grundversprechen sich gegenseitig geben und dass es keine Garantie gibt, dass ich nicht der Nächste bin, der vielleicht dann auf die Liste kommt, als derjenige, der nicht mehr dazugehört. Ich meine, als jemand, der in der Öffentlichkeit auftritt, kriege ich das ja ständig gespiegelt. Irgendwelche Mails, wo drin steht, du stehst auf der Liste, du bist einer der Ersten und so weiter. Ne? Also man kann sich da auch nie sicher sein. Das sollte man sich immer wieder klar machen, dass man nicht der Nächste ist, der zu diesem immer kleiner werdenden, homogenen Volk nicht mehr dazugezählt wird. Aus welchen Gründen auch immer. Also das Einstehen für dieses Gleichheitsversprechen, dieses Freiheitsversprechen ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Dass sich selbst darüber informieren, was das Grundgesetz eigentlich ausmacht und was das Grundgesetz eigentlich so erfolgreich gemacht hat und auch die Nation, die deutsche Nation nach 1949 dementsprechend den deutschen Staat so erfolgreich gemacht hat. Auch das ist etwas, wo ich sage, das wäre doch mal gut zu wissen, was man da eigentlich verteidigt und warum man es eigentlich verteidigt, wenn man es jetzt verteidigen soll. Es gibt bei mir von Reklam so eine kleine Einführung ins Grundgesetz, wo man das gut machen kann, wo man mal reinschauen kann und mal so ein bisschen stöbern kann in der deutschen Verfassung, wo man lernt oder zumindest mal erfahren kann, was diese Verfassung so besonders macht und warum es sich eigentlich lohnt, auch für sie einzustehen. Ja? Und dann gilt es, glaube ich, für die politischen Parteien, insbesondere die jetzt natürlich an der Regierungsverantwortung sind, zu verstehen, dass wir mit dem Aufkommen der AfD kein Business as usual mehr haben. Also wir haben normalerweise ja in der Demokratie ein Fundament, auf dem stehen alle Parteien, das ist die Demokratie. Und dann gibt es unterschiedliche Wahlangebote, wie man sich die Zukunft jetzt gestalten will. Und dann wählte ich aus als Wählerin und Wähler. Und aber es ist im Grunde egal, wen ich wähle, ich kriege immer Demokratie mitgeliefert. Ja, also die kriege ich immer mit, weil da stehen ja alle drauf. Und dann stehen die in Konkurrenz. Und wenn ich die eine Partei doof finde, wähle ich halt eine andere demokratische Partei und so weiter. Mit dem Aufkommen der AfD haben wir jetzt eben eine Sondersituation. Wir haben quasi die Parteien, die auf dem demokratischen Fundament stehen. Und wir haben die Partei, die das nicht tut. Das ist also keine normale Partei. Das ist kein normaler politischer Wettbewerb mehr. Und das müssen auch die Parteien verstehen, dass das bedeutet, dass man den Teufel tun sollte, die an die Macht kommen zu lassen. Wird ja immer wieder gesagt, lass sie doch ausprobieren. Das kann man bei normalen politischen Parteien, kann man das machen. Ja? Aber ein ganzes Land wie Sachsen-Anhalt und deren Bevölkerung, die ja dann zu 60% trotzdem diese Partei explizit nicht will und auch auf gar keinen Fall, ist ja anders als bei anderen Parteien, auch auf gar keinen Fall will, dass die an die Macht kommt. Also es ist ja ganz anders als bei anderen Parteien. Also wenn jemand jetzt SPD wählt und du sagst, ja, es wird vielleicht die CDU, kannst du damit leben? Sagt er, ja, gut, kann ich auch mit leben, mein Gott. Ja, dann wird es halt CDU. Ist jetzt nichts Schlimmes. Ja. Aber wenn du Leute fragst, die die AfD nicht wählen, dann sagen die alle eins, auf gar keinen Fall aber darf die AfD es werden. Und das heißt, wenn ich jetzt dieses Land einfach so aufgebe und sage, ja komm, jetzt sollen diese mal probieren, dann ist das auch wirklich eine wirklich zynische Haltung gegenüber der großen Mehrheit der Bevölkerung da, ne? Und den Menschen, die dann wirklich vielleicht demnächst verfolgt werden und ausgegrenzt. Und das heißt, die Parteien müssen verstehen, dass diese Brandmauer kein Spaß ist und nicht antidemokratisch, sondern antidemokratisch das, was hinter der Brandmauer ist. Und jetzt geht es also darum, enger aufeinander zuzugehen, auch wenn das immer kritisiert wird, die Parteien werden zu so einem Einheitsbrei. Das ist aber die Kritik für normale demokratische Ordnung. Wenn wir normalen Wettbewerb haben, den haben wir jetzt nicht. Das heißt, die Parteien, insbesondere auch die linkeren Parteien, müssen tatsächlich, so schwer es ihnen fällt, auf die CDU, die ja die sozusagen letzte Bastion der Brandmauer ist, stärker zugehen. Das nützt alles jetzt nichts. Und müssen mit der gemeinsam schnell, wirklich sehr technokratisch an vielen Stellen auch einfach diese fundamentalen Probleme beseitigen, die wir angesprochen haben. Kompromissbereit bis zur Selbstaufgabe fast schon sein. Um nicht genau das zu bestätigen, was die AfD ja dann immer ausnutzt, nämlich die Kompromissunfähigkeit des Systems, die dann eben zur Abwendung vom System führt. Ne? Und das Letzte, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen, und vielleicht das Wichtigste, ist, dass wir eben eine neue Zukunftserzählung brauchen. Das ist nichts, was jetzt ad hoc einfach erfunden werden kann, aber diese Umbrüche, die wir gerade sehen, geopolitisch, wirtschaftlich, Klimatransformation, etc., führen dazu, dass das alte Aufstiegsversprechen, es wird der nächsten Generation mal besser gehen und so, und zwar ohne weiteres. Und wenn die Schwarzen regieren, ein bisschen anders, als wenn die Roten regieren, aber ist im Grunde egal. Ja, so. Also das war so die geteilte Auffassung. Das gilt nicht mehr, das hat sich überlebt und wir haben noch keine neue Idee. Und wenn eine demokratische Ordnung keine Idee von der Zukunft hat und man sieht diese Zukunftslosigkeit ganz wunderbar bei der aktuellen Regierung, die ja keine wirkliche Idee hat, was sie in 20, 30 Jahren will, sondern quasi daran rumdoktert, das Gegenwärtige zu behalten. Ja, Stichwort Verbrenner aus um 5 Jahre verschieben, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt die Lösung für die Autoindustrie oder was. Ja. Das ist natürlich ein Witz. Ja, das ist natürlich überhaupt nichts, sondern es verschiebt dann einfach nur die Entscheidung in 5 Jahre in die Zukunft und macht sie dadurch noch schwerer, ehrlich gesagt. Das fehlt uns völlig. Also eine Zukunftsidee, die es wieder erklärt, warum ich jetzt diese Zumutung aushalten soll und mir also Verluste auch hinnehmen muss, damit es mir in 20 Jahren wirklich und uns allen wirklich besser geht. Denn das ist ja die Voraussetzung für Verlustbereitschaft. Den Leuten einfach zu sagen, du darfst nicht mehr so heizen, du darfst nicht mehr so fahren, du darfst nicht mehr das essen, da brauchen die ein Warum. Und dieses Warum wird ihnen bisher nicht gegeben. Und das einzige Zukunftsmodell, was die demokratischen Parteien zeichnen, ist ja, die AfD soll es doch nicht sein. Aber das reicht nicht. Das ist kein Zukunftsmodell. Dieses Abarbeiten an der AfD verhindert uns, ein Zukunftsmodell zu entwickeln, das wieder zeigt, warum man positiv die demokratische Ordnung ihrer Parteien wählen sollte. Und da rede ich nicht von einem Wahlprogramm, auch nur nochmal ganz zur Klarstellung. Es geht nicht um Wahlprogramm, Grüne haben doch ein Wahlprogramm und die CDU hat ein Wahlprogramm. Ja, ich rede von einer geteilten Erzählung, auf der alle stehen, dass dann durch die Wahlprogramme unterschiedlich schwerpunktmäßig umgesetzt wird. Ne? Das Aufstiegsversprechen hatten alle Parteien als Grundlage, als Idee. Und dann haben die CDU hat das dann eben stärker aus Arbeitgebersicht gemacht, die SPD stärker aus Arbeitnehmersicht, aber im Prinzip die Richtung war die gleiche. Ja. Und das fehlt aktuell. Wir dümpeln so völlig durch die Gegend. Seneca, der große Philosoph, hat gesagt, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Und genau so wirkt es aktuell so ein bisschen. Ne? Man macht mal dies, mal jenes, doktert hier ein bisschen rum, ändert das Heizungsgesetz, sodass man wieder mit Heizöl heizen kann, wo man denkt, so, ja, das kann, also das ist doch, was ist das? Was ist das für eine Zukunftsidee? Ja? Und das müssen wir, glaube ich, gemeinsam als Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren entwickeln.
Ja, und das merken ja auch wir Bürger in diesem Hin und Her so. Die eine Regierung beschließt das, sagt, bau dir eine Gasheizung ein, fördert sie. 10 Jahre später oder eine Regierung später ist es wieder, boah, Gasheizung, mein Gott, warst du blöd, dass du die damals eingebaut hast. Ja. Selber schuld. Wir fördern nur noch Wärmepumpen. Jetzt heißt es wieder, nee, mach doch eine Gasheizung, ist doch toll. Das ist wirklich so ein Hin und Her. Und wie du sagst, wir brauchen eher so eine Hinzu-Motivation wieder, also dieses Hinzu einer besseren Zukunft, als dieses Weg von, dieses aus Angst irgendwo raus wollen. Ja. Und das ist ja ein viel größerer Antreiber, irgendwo hinzuwollen. Ne? Da kannst du mit Fantasie arbeiten, da kannst du Bilder malen von einer schönen Zukunft und da jetzt schon die Grundlagen und Weichen dafür stellen, ne? Als dieses ewige aus der Angst heraus, weil Angst ist halt auch, ein Riesenmotivator, aber halt meistens für die Gegenseite auch.
So ist es.
Und das ist was, was man halt nicht vergessen darf. Und deshalb mega cool, dieser Rundumschlag von dir. Alexander Thiele, meine Damen und Herren. Alexander, mega cool, dass du da warst, dass du das heute mal verständlich erklärt hast, Rechtspopulismus und wie es mit der Demokratie aussieht, woran liegt's, warum haben die so einen Aufschwung, was können wir aber auch vor allem alle machen, jeder Einzelne.
Vielleicht einen Satz noch, Luca. Das ist ein positiver Podcast hier, ne? Denn die Antwort ist ja, wir können etwas tun.
Ja.
Demokratische Ordnung, das ist sozusagen die schlechte Nachricht, erhalten sich nicht von selbst, aber die gute Nachricht, sie erhalten sich, wenn wir das wollen. Und wenn wir das wollen, können wir auch noch die nächsten 75, 77 Jahre mit dem Grundgesetz leben. Wenn wir da indifferent und beliebig werden, dann nicht. Und zu glauben, dass das Grundgesetz der Weisheit letzter Schluss ist, ist, wenn man in die Geschichte von Staaten blickt, ziemlich vermessen. Alle Staaten dieser Erde haben versucht oder behauptet, ewig zu gelten und keiner hat es bisher wirklich geschafft. Alle sind irgendwann überwunden worden. Warum sollte es beim Grundgesetz ausgerechnet jetzt nicht der Fall sein? Diese Hybris sollten wir nicht an den Tag legen, sondern uns dafür einsetzen, dass es möglichst lange besteht.
Ja, und deshalb finde ich deine Bücher auch so gut. Also einmal vielleicht Grundgesetz, verständlich erklärt, und Rechtspopulismus und der demokratische Verfassungsstaat. Beides im Reklam erschienen, beides jederzeit erhältlich. Sag gerne auch den Leuten nochmal, wo sie dich finden, wenn sie mit dem, was du machst, so up-to-date bleiben wollen.
Ja, also ich bin natürlich auf Social Media präsent. Also man findet mich natürlich auf Instagram und man findet mich auch bei Blue Sky und bei X, vormals Twitter, wo ich bisweilen sehr anstrengende Diskussionen führe. Ich bin ansonsten in Berlin und habe eine schöne Reihe. Vielleicht hat jemand ja Lust, wenn er mal in Berlin ist, in die Urania zu kommen. Das ehrwürdige Bildungszentrum, wenn man so will, der Urania in der Straße an der Urania. Also da sieht man schon, wie tradiert das auch ist. Da habe ich eine tolle Veranstaltung, die nennt sich Grundgesetzliches, wo ich mit Gästen einzelne Artikel des Grundgesetzes beleuchte, wie sie juristisch eigentlich zu verstehen sind und was sie für uns aktuell auch bedeuten. Ich habe da immer tolle Gäste verschiedenster Parteien, aber auch Fachleute. Ich hatte Christian Scherz, den Medienanwalt, da. Ich hatte Philipp Amthor da. Ich hatte Ricarda Lang da. Ich hatte Kevin Kühnert da. Ich hatte Renate Künast da. Aber ich hatte auch Leute wie Steffen Mau, den Soziologen, da. Also da sprechen wir so ein bisschen eben über das Grundgesetz und was es eigentlich für uns bedeutet. Wir haben eine große Eröffnung der Urania am 3.9. Vielleicht für alle, die Lust haben, vorbeizukommen. Da spreche ich gemeinsam mit der Direktorin der Urania, Johanna Sprondl, unter anderem mit Marcel Lewandowski, dem Politikwissenschaftler, und Andrea Römmele über und Thorsten Faas, dem Politikwissenschaftler auch, über die Wahl, die 3 Tage später dann ja stattfindet oder 4 Tage später in Sachsen-Anhalt. Also da schauen wir nochmal ganz genau drauf. Und dann wird es Ende des Jahres, das steht schon fest, ich glaube im November, bin ich ganz sicher wann, ein großes Gespräch auch mit Frauke Brosius-Gersdorf geben. Eine Person, die, glaube ich, relativ bekannt geworden ist als Juristin. Das ist die Richterin, die es nicht geworden ist, die Kollegin der Uni Potsdam. Die wird ein Buch veröffentlichen zu ihren Erfahrungen und auch zu anderen Dingen. Und das werden wir in der Urania besprechen. Also auch da mal schauen, wann das genau ist. Ich habe den Termin jetzt nicht im Kopf.
Sehr gut. Alexander, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Ich bedanke für die Einladung. Bis bald.
Leute, danke wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ihr wisst Bescheid. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.